Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste. Wir wollen heute zusammen einen Text betrachten aus dem Matthäusevangelium, und zwar die Verse 5 bis 13. Ich lese. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage: Geh hin, so geht er. Und zu einem anderen: Komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht: Tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde zu derselben Stunde gesund. Lass uns nochmal zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Geschichte, der du uns so vieles aufzeigst und lehrst. Wir danken dir, dass dein Wort zuverlässig ist. Und wir bitten dich um deinen Segen, die Führung deines Geistes, dass du uns dein Wort aufschließt. Schenke du mir die rechten Worte und schenke uns allen ein rechtes Verständnis von deinem Wort zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit dem Titel Das Staunen Jesu. Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber schon das sollte uns zum Stutzen bringen, denn ich glaube, bei bekannten Bibeltexten wie diesen passiert es uns immer wieder, dass uns manche Aspekte in dem Text, die beim erstmaligen Lesen oder beim Verständnis der Situation damals sofort auffallen, uns gar nicht mehr auffallen, weil wir mit dem Text schon viel zu vertraut sind. Es geht im Kern um das Staunen Jesu, aber auch wir sollen staunen über manch überraschende Wendung in diesem Bibelabschnitt. Ich habe die Gliederung dieses Abschnitts in drei Teile gegliedert. Wir werden uns das der Reihe nach anschauen. Es ist eine ganz einfache Gliederung. In den ersten drei Versen geht es um die erste Bitte des Hauptmanns und um die Antwort Jesu. Dann in den Versen 8 bis 12 um die zweite Bitte des Hauptmanns und wiederum, wie Jesus darauf reagiert. Und dann in Vers 13 am Ende des Abschnitts um den Lohn des Glaubens. Es gibt auch zu dieser Geschichte einen Paralleltext im Lukasevangelium. Bibelkenner werden das sofort merken. Auch gab es einen Predigerkollegen, der über den Parallelabschnitt in Lukas 7, 1 bis 10 hier schon mal gepredigt hat im Mai 2015, der Philipp Frey. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Aber ich habe mir die Predigt angehört. Da ist relativ wenig Überschneidung. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen. Der Hauptunterschied zwischen diesem Abschnitt im Matthäusevangelium und der Parallelerzählung im Lukasevangelium besteht vor allem darin, dass Lukas berichtet, dass der Hauptmann nicht direkt, sondern durch jüdische Freunde oder Mittelsmänner Herrn Jesus herangegangen ist. Es kann auch sein, dass beides passiert ist, dass der Hauptmann geredet hat und die jüdischen Freunde. Das ist aber eine Nebensache, der Text ist zuverlässig und wir erfahren hier von einer Begebenheit Jesu kurz nach der Bergpredigt. Das ist der Zusammenhang, die Bergpredigt kennt jeder, Auch viele, die sonst nicht viel mit der Bibel am Hut haben, denen sagt es etwas. Bergpredigt ist ein ganz bekannter Text, Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium, wo Jesus mit Vollmacht predigt. So heißt es am Ende in Kapitel 7, Vers 29. Und Matthäus stellt jetzt in diesen folgenden Abschnitten dar, dass Jesus nicht nur vollmächtig predigen kann, sondern auch vollmächtige Taten wirken kann. Also Jesus war mit anderen Worten nicht jemand, der den Mund voll genommen hat, dann aber nichts umsetzen konnte, sondern der genauso, wie er vollmächtig gepredigt hat, auch beweisen konnte durch die Tat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und so hat er am Anfang von Kapitel 8 einen Aussätzigen geheilt und jetzt in diesem zweiten Abschnitt nach der Bergpredigt geht es um den Diener eines römischen Offiziers. Jesus war wahrscheinlich, so lesen wir in Vers 5, er kam nach Kapernaum, war wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause. Die Bergpredigt war lange, war anstrengend und Kapernaum war ja momentan sein Wohnsitz. Ich weiß nicht, wem das bekannt ist oder ob ihr darauf geachtet habt. Es heißt ja immer Jesus von Nazareth. Ja, weil Jesus in Nazareth groß geworden ist, aufgewachsen ist, dort bekannt war. Aber in Kapitel 4, Vers 13 lesen wir, dass er seinen Wohnsitz zu Beginn seiner Wirksamkeit verlegt hat nach Kapernaum. In diese Garnisonstadt in Galiläa, am See Genezareth, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Nazareth, also nicht allzu weit weg, und dort in der Gegend hat auch die Bergpredigt stattgefunden. Die Hauptfigur in diesem Abschnitt spielt ein Hauptmann, ein Zenturion. Wir erfahren noch nicht mal seinen richtigen Namen. Er war ein Offizier der römischen Besatzungsarmee. Und das ist wichtig zu wissen für das Verständnis. Er war also einer, der, daher der Name Centurion, wir haben das in dem Wort Cent, 100 Cent sind 1 Euro, er war Hauptmann über 100 Soldaten, Befehlshaber von 100 Soldaten. Und um kleines Verständnis zu geben, wie die römische Armee aufgebaut war, habe ich mal die drei wichtigsten Einheiten hier angeführt. Es gab also die Centurie. Das war die Mannschaft mit 100 Soldaten in etwa. Das war natürlich nicht immer genau gleich, hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Das Römische Reich hat ja sehr lange existiert und es gab da Variationen. Aber die kleinste militärische Einheit war diese Zenturie mit 100 Soldaten. Und so eine Zenturie war in Kapernaum stationiert, also auf heute übertragen. Das war eine Stadt, wo es eine Kaserne gab, wo ausländische Soldaten stationiert waren, wie es bei uns auch jahrzehntelang der Fall war in Deutschland mit amerikanischen, französischen oder britischen Soldaten. So eine Stadt war das. Die nächsthöhere Einheit war eine Kohorte. An einigen wenigen Stellen begegnet uns das auch im Neuen Testament. Das waren dann 6 Zenturien, also ungefähr 600 Mann Stärke. Und dann die größte Einheit und die gefürchtetste im Römischen Reich war die Legion. Das waren 10 Kohorten oder ungefähr 6.000 Soldaten. Und das Besondere ist, dass hier der Zenturion die zentrale Figur spielt. Also sozusagen ein Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Derjenigen, die Israel, die das Volk der Juden unterdrücken, ihnen die politische Freiheit geraubt haben und das Land besetzt halten. Und in der römischen Armee haben diese Centurions eine wichtige Rolle gespielt, weil sie waren das Rückgrat der so erfolgreichen römischen Armee und der Grund, warum Rom über Jahrhunderte den ganzen Mittelmeerraum, einen Großteil der damals bekannten Welt, so erfolgreich erobert und lange Jahrhunderte besetzt hielt. Denn das waren die Schlüsselfiguren, die hatten ihre rund 100 Soldaten im Griff, die kannten die persönlich, die sorgten für Disziplin, für Motivation, das waren die Schlüsselfiguren. Und so ein Besatzungsoffizier kommt also zu Jesus. Und er bat ihn. Und das ist die erste Überraschung, dass er Jesus für einen Diener von ihm bittet. Er war doch ein höher gestellter Soldat, ein Offizier. Eigentlich hätte es ihm doch egal sein können, ob sein Diener da leidet, wenn er stirbt. Was soll's? Schafft er sich einen neuen Diener an? Da gibt es genug Kandidaten dafür. Aber im Parallelbericht in Lukas heißt es, dem Hauptmann war sein Diener wert. Er war bekümmert um ihn. Er zeigte Mitleid und Verantwortungsgefühl. Typisch für einen Zenturion, der sich um seine Leute kümmert. Wir haben leider häufig ein falsches Bild von der römischen Armee, wahrscheinlich, wenn wir zu viel Asterix und Obelix gelesen haben, denn das waren nicht diese typischen römischen Trottel, die nicht wussten, was sie taten und keine Chance hatten gegen so ein paar Gallier, sondern das waren leistungsfähige Offiziere, die der wesentliche Grund dafür waren, warum Rom militärisch so erfolgreich war. Und dieses Mitleid und Verantwortungsgefühl, das er gegenüber seinem Diener zeigte, das hatte er mit großer Sicherheit auch gegenüber den Soldaten, die ihm untergeordnet waren. Das ist also schon mal überraschend, dass dieser Zenturion menschliche Züge zeigt, nicht ein knallharter, eiskalter Mörder war, wie manche heute Soldaten bezeichnen, sondern ein Mann mit Mitleid und Verantwortungsgefühl. Er will ihm helfen und deswegen geht er zu Jesus. Die zweite Überraschung in dem Text ist dann, dass es heißt, er bat ihn. Das ist so ein typischer Fall, wo wir etwas gar nicht mehr registrieren. Er war doch der Offizier der römischen Besatzungsmacht. Er war der Chef, sozusagen der General vor Ort. Er hätte zu Jesus gehen können und sagen können, hey du Jesus, komm mal hierher, ich habe einen Job für dich. Aber er verhält sich nicht wie ein Besatzer, sondern er kommt in Demut. Er hätte ihn einfach nur vorladen oder zu sich nach Hause zitieren können, unterstrichen durch die Gewaltandrohung von ein paar seiner Soldaten, aber er verhält sich ganz anders. Dieser römische Besatzungsoffizier stellt sich mit diesem Verhalten unter Jesus, den viele Römer und vielleicht auch manche Heiden einfach nur als obskuren jüdischen Wanderprediger betrachtet hätten. Er stellt sich unter diesen Mann, unter diesen Nobody aus römischer Sicht und bittet ihn. Sehr überraschend. Wie kommt es dazu? Vielleicht hat er ja bei der Bergpredigt zugehört oder zumindest einige seiner Soldaten, die da für Ruhe und Ordnung sorgten. Das war ein Volksauflauf, da könnte ja was im Gange sein, was Rom gefährdet. Und es ist durchaus denkbar, dass er selber oder ein paar seiner Soldaten dabei waren und berichtet haben. Und zwar sehr positiv berichtet haben. Und deswegen kommt dieser Zenturio zu Jesus nicht mit Arroganz und seiner militärischen Macht, sondern in voller Demut und bittet Jesu um einen Gefallen, um seinen Knecht, der furchtbar leidet, der gelähmt da niederliegt. Und Lukas berichtet im Parallelabschnitt, der todkrank war, also der dem Tod geweiht war. Es geht weiter mit Überraschungen im Text. Die nächste Überraschung ist, dass Jesus ihn nicht abweist und tatsächlich auf die Bitte dieses in Anführungsstrichen römischen imperialistischen Besatzerschweins, wie man ihn auch hätte bezeichnen können, eingeht. Also er redet mit dem Unterdrücker des Volkes Gottes, er lässt sich auf ihn ein. Er hätte auch sagen können, wie er es an anderer Stelle gesagt hat, in Matthäus 15, Vers 24, sorry, mit dir habe ich nichts zu tun, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber er tut es nicht und dann kommt die nächste Überraschung. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass die Juden, die da mit dabei sind, über ihn sagen, dieser Hauptmann, der kümmert sich nicht nur um seinen Diener, sondern der ist würdig, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Lukas 7, Vers 4 und 5. Denn, jetzt Überraschung, er liebt unser Volk. Er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Also dieser Besatzungsoffizier hat sich nicht nur in seiner Kaserne gemütlich gemacht und den großen Chef gespielt, sondern er hat sich um die lokale Bevölkerung, über die er Aufsicht hatte, Gedanken gemacht, hat sich mit deren Kultur beschäftigt. Er war kein Jude, sonst würde es da stehen. Und als die Juden dann in Kapernaum in seiner Garnisonstadt eine Synagoge bauen wollte, hat er großzügig, wahrscheinlich durch eine höhere Spende, zum Bau der Synagoge beigetragen. Da bekommen wir jetzt schon einen ganz anderen Einblick in den Charakter dieses Mannes, was für ein Anführer das war, wie er menschlich getickt hat, und sehen in einem ganz anderen Licht als nur einen römischen Besatzungsoffizier. Jesus geht dann ohne Umschweife darauf ein, sagt einfach, ich will kommen und ihn heilen. Manche Ausleger verstehen diese Aussage auch als Frage. Willst du, dass ich kommen soll und ihn heile? Vom Griechischen her ist beides möglich. Und manche bevorzugen diese Variante, dass es nicht eine Aussage war, ja, ich komme und heile ihn, sondern eine Frage, soll ich kommen und ihn heilen? Und zwar deswegen, weil, wie uns aus anderen Stellen des Neuen Testaments bekannt ist, das eigentlich für Jesus ja anstößig gewesen wäre, in das Haus eines Heiden einzukehren, mit ihm Verkehr zu haben. Wir lesen in Johannes 18, Vers 28, beim Prozess Jesu oder auch in Apostelgeschichte 10, Vers 28, als Petrus sich bei einem anderen Hauptmann, bei einem anderen Zenturion, beim Cornelius, vor den Juden rechtfertigen musste, dass er unter sein Dach ging und mit ihnen sogar gegessen hat. Das geht ja gar nicht. Da hat er sich verunreinigt nach jüdischem Brauch. Und vielleicht, wenn es eine Frage Jesu war, wollte Jesus dann damit ausdrücken, lieber Hauptmann, weißt du da, was du von mir verlangst? Soll ich das wirklich tun? Weißt du, was das bedeuten würde? Eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein. Eine Heilungsgeschichte von vielen, wie wir sie kennen aus dem Neuen Testament. Aber es gibt noch mehr Überraschungen. Denn auf diese Aussage oder vielleicht auch Frage von Jesus reagiert der Hauptmann weiter, Verse 8 und 9. In Vers 8 sagt er, nein Jesus, du brauchst gar nicht kommen, bemühe dich nicht, ich bin nicht würdig. Und hier ist das gleiche Wort gebraucht, wie wenige Kapitel vorher in Kapitel 3, Vers 11, Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht würdig, von dem, der nach mir kommt, auch nur die Sandalen zu tragen. Das ist ein so viel größerer. Und der Zenturion stellt sich damit praktisch auf die gleiche Stufe. Ich bin auch nicht würdig. Interessant, dieser Chef der römischen Besatzungsarmee, er hält seinen Diener für würdig, dass er sich um ihn kümmert, aber ich bin nicht würdig, dass Jesus sich groß bemüht. Dieser Offizier demütigt sich unter Jesus. Das ist sehr erstaunlich. Und vielleicht merken wir, wie nachteilig das manchmal sein kann, wenn wir über einen bekannten Text so oft einfach so darüber lesen, dass wir gar nicht mehr merken, wie auffällig manche Dinge sind oder überraschend oder merkwürdig im ursprünglichen historischen Zusammenhang. Und wir sehen natürlich auch einen anderen Aspekt, nämlich die menschliche Ohnmacht angesichts von Krankheit und nahem Tod. Natürlich konnte der römische Besatzungsoffizier, dieser Hauptmann, befehlen, verhafte diesen, töte jenen, zerre diesen vor Gericht. Er hatte Macht über das Leben von Menschen, über die Freiheit von Menschen, aber er hatte keine Macht über den Tod. Auch wir Menschen, egal welche Position wir haben, wir spucken manchmal große Töne, kommen uns wichtig vor, kommen uns groß vor, sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber wenn Krankheit kommt, wenn der nahe Tod droht, dann werden wir plötzlich ganz klein und demütig und merken, wie unbedeutend wir eigentlich sind. Und das Schöne ist ja, dass der Hauptmann das nicht für sich tut, für seine eigene Gesundheit und sein eigenes Leben, sondern für die Gesundheit und das Leben seines Dieners. Und so sagt er Jesus: Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Wow, was für ein Glaubensbekenntnis. Sprich nur ein Wort. Er hat verstanden, dass Jesus nicht nur mit Vollmacht predigen kann, wie in der Bergpredigt, sondern auch durch sein Wort die Situation komplett ändern kann. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Er hat Jesus vertraut. Jesus muss gar nicht unter sein Haus kommen. Es muss gar nicht diese peinliche Situation kommen, dass Jesus vor die Alternative gestellt wird, entweder bei einem Heiden unter seinem Dach einzukehren oder die Bitte um eine Krankenheilung zu verwehren. Es reicht, Jesus, wenn du nur ein Wort sagst. Das reicht aus. Denn ich habe verstanden, dass du mächtig bist, dass du Macht hast, nicht nur über Freiheit und Leben, sondern auch über Tod und Krankheit. Und du kannst es abwenden. Es hat mich erinnert an dieses gewaltige Lied von Martin Luther: Eine feste Burg ist unser Gott, wo Martin Luther in Strophe 3 sagt: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wort von Jesus und die Situation ist komplett anders. Das Wort Gottes hat Macht, der Herr spricht und es geschieht. So war es schon am Anfang bei der Schöpfung und so wird es zu allen Zeiten sein. Der Schöpfer und Erhalter des Universums ist, der hat die eigentliche Macht. Und zwar nicht nur militärisch, sondern viel, viel größer. Man könnte nun meinen, dass der Einwand des Hauptmanns in Vers 8 aus Rücksichtnahme auf Jesus geschieht, damit Jesus bei den Juden eben nicht aneckt. Dass also nicht er sich rechtfertigen muss, wie in Apostelgeschichte 10 und am Anfang von Kapitel 11, der Petrus, weil er beim Hauptmann von Kapernaum, weil er beim Hauptmann Cornelius in Caesarea eingekehrt ist und dann massiv angefeindet wurde. Das ist mitnichten der Fall. Denn in Vers 9 wird dieses Glaubensbekenntnis des Hauptmanns noch konkretisiert. Der Hauptmann begründet seine Unwürdigkeit mit der Beschreibung von zwei parallelen Hierarchien, zwei Befehlsketten. Er selber war Teil einer solchen Befehlskette. Er war Zenturion. Er konnte 100 Leute rumkommandieren nach Belieben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in dieser komfortablen Situation war, 100 Personen nach Belieben rumzukommandieren, ihnen Aufträge zu geben, ihnen Sachen für sich zu erledigen lassen. Ich war es noch nicht. Er war Teil dieser römischen Befehlskette. Er war Teil dieser Befehlskette, die das Römische Reich so erfolgreich gemacht hat. Jemand befiehlt und es wird gehorsam ausgeführt. Da wird nicht diskutiert. Und wenn der Hauptmann spricht, dann spricht er ja nicht für sich selber, sondern er spricht für den römischen Kaiser. Und mit dem diskutiert man nicht. Man tut, was der sagt. Er ist der Stellvertreter des römischen Kaisers in Kapernaum und wenn der Hauptmann etwas sagt, dann wird gespurt. Punkt. Und dieser Hauptmann von Kapernaum begreift, Jesus ist auch Teil von so einer Befehlskette. Jesus ist der Oberbefehlshaber einer viel mächtigeren Hierarchie mit Befehl und Gehorsam. Ein Wort reicht aus und genauso geschieht es. Jesus spricht und handelt in der Autorität Gottes, so wie der Hauptmann in der Autorität des Kaisers spricht und handelt. Wow, das ist wirklich eine Überraschung. Der Boss, der römischen Besatzungsarmee erkennt, hier ist jemand, der noch viel mehr Macht hat als ich. Ich könnte ihn vielleicht zwar einsperren, aber meine Macht ist begrenzt. Ich habe nur 100 Soldaten. Hier steht einer, der viel größer ist und der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Verstehen wir wirklich, wer Jesus ist? Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott und Jesus abzulehnen bedeutet, Gott abzulehnen. So wie dem Zenturion ungehorsam zu sein, bedeutet dem römischen Kaiser ungehorsam zu sein. Der Hauptmann hat die Herrschaft Jesu verstanden und sich dazu bekannt. Er hat erkannt, hier ist auch einer wie ich, ein Befehlshaber, aber von einer anderen, noch viel mächtigeren, gewaltigeren Befehlskette. Und wenn der nur ein Wort sagt, dann ist mein Knecht gesund. Und jetzt kommen wir, Vers 10, zu dem Schlüsselvers dieses Abschnittes. Jesus reagiert sehr ungewöhnlich. Er staunt. 43 Mal wird dieses Verb im Neuen Testament verwendet, das Verb staunen. Aber normalerweise staunen die Jünger über Jesus, so wie in diesen Beispielen auf dem Monitor, zum Beispiel Johannes 4, Vers 27, die Jünger staunen, dass Jesus mit der Samariterin spricht. Oder sie staunen über den verdorrten Feigenbaum. Oder nach der Auferstehung staunen sie über den auferstandenen Herrn. Oder an wiederum anderen Stellen staunen die Juden über Jesus, über seine Gelehrsamkeit, über die Dämonenaustreibung, die Jesus vollbringt in Lukas 11. Oder die Pharisäer staunen, dass Jesus sich nicht die Hände wäscht. Und am Ende, im Prozess Jesu, staunt Pilatus, dass er mit Anklagen überhäuft wird, aber sich nicht verteidigt. Nur zweimal staunt Jesus selber in diesen 43 Vorkommnissen, nur zweimal. Und zwar einmal hier in Vers 10 im positiven Sinn über den Glauben des Hauptmanns und einmal in Markus 6, Vers 6 im negativen Sinn über den Unglauben in Nazareth. Hier sagt er in Vers 10, selbst in Israel habe ich so großen Glauben nicht gefunden. Mit anderen Worten, hier steht einer, der wirklich verstanden hat, worauf es ankommt. Und es gibt nur wenige andere Stellen, wo Jesus den großen Glauben eines Menschen ausdrücklich lobt, wie zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 28, den großen Glauben der kananäischen Frau. Der Glaube dieses Heiden ist also größer als der Glaube der Juden, der Profis, derer, die es eigentlich wissen müssten, derer, die das Alte Testament ja kennen, die ja wissen müssten, dass der Messias angekündigt war. Dieser Glaube rettet. Er rettet auch dich. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Er starb am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünden, weswegen wir von Gott getrennt sind. Wir können von uns aus nicht zu Gott kommen, weil wir Sünder sind. Die Sünde trennt uns vom Vater, trennt uns von Gott. Und nur weil Jesus am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist, nur deswegen können wir zum Vater kommen durch Jesus, weil er uns in Jesus vergibt, durch seinen stellvertretenden Tod. Jesus rettet auch dich. Deswegen glaube an Jesus, vertraue ihm, so wie dieser römische Hauptmann. Es lohnt sich, wie wir in den nachfolgenden Versen sehen werden. Denn es gibt eine weitere Überraschung. Auf das Staunen Jesu folgt kein Halleluja über ein so großes Glaubensvorbild, sondern ein endzeitlicher Exkurs mit einer scharfen Warnung. Ich glaube, wenn da nicht Jesus gestanden wäre, sondern irgendein moderner Prediger, der hätte den Hauptmann sofort auf das Podest gehoben, hätte ihm vielleicht eine Auszeichnung gegeben oder gesagt, schaut ihn an, dieses Vorbild, so wie der müsst ihr auch glauben. Was für ein toller Mann, lasst uns alle Applaus klatschen. Halleluja. Jesus reagiert ganz anders. Er macht einen endzeitlichen Exkurs in den Versen 11 und 12 und unterstreicht damit unmissverständlich die zentrale Bedeutung des Glaubens. Er sagt in Vers 11, die Söhne des Reiches, also die jüdischen Führer, die sogenannten Profis und die Juden, die das Alte Testament, das Gesetz Gottes kannten, die glaubenslosen Juden damals, genauso wie die Namenschristen heute, all die, von denen man eigentlich annehmen sollte, dass sie doch in den Himmel kommen, und die wahrscheinlich von sich selber dachten, wir sind garantiert dabei, die werden hinausgeworfen in die Finsternis. Was für eine überraschende Wendung. Jesus nimmt den Glauben dieses Hauptmanns, den herausragenden Vertrauensbeweis dieses römischen Offiziers, als Anlass für eine äußerst scharfe Warnung. Er sagt mit anderen Worten, Abstammung, Tradition, Frömmigkeit, Gottesdienstbesuch, Beschneidung, Taufe, Mitgliedschaft in einer Synagoge oder Kirche, Titel, Ansehen, Reichtum, gläubige Eltern, egal was, ohne Glauben hat es keinen Wert. Er sagt mit anderen Worten, liebe Leute, lasst euch ja nicht täuschen. All das rettet nicht. All das hat keine Bedeutung ohne Glauben. Ohne Glauben ist alles nichts. Und deswegen ist dieser römische Besatzungshauptmann so ein großes Vorbild. Glaubt wie er, vertraut mir wie er. Dann wird es für euch ewige, positive Konsequenzen haben. Also Jesus macht diesen endzeitlichen Exkurs zum einen als äußerst scharfe Warnung vor einer Selbsttäuschung und zweitens natürlich auch, um diese Glaubensperle nochmal besonders herauszustellen. Das bedeutet mit anderen Worten, auch die Juden als auserwähltes Volk Gottes haben keinen zweiten Heilsweg. Es gibt nicht die Rettung durch den Glauben für die einen und die Rettung auf irgendeine andere Art für ein paar andere. Nein, Paulus schreibt dies ganz klar in Römer 2, Vers 28 und 29 und Römer 9, Vers 6 bis 9. Für die Juden gibt es keine Extrawurst, keinen extra Heilsweg. Im Gegenteil, Gott wird mit ihnen besonders scharf ins Gericht gehen, weil sie ja sein Wort besser kannten als dieser Heide oder viele andere Heiden. Sie kannten das Alte Testament, was Gott durch Abraham, Isaak und Jakob getan hat. Und mit diesen Worten in Vers 11 und 12 prophezeit Jesus ja auch indirekt das Gemeindezeitalter, nämlich dass Israel sich verhärtet und das Evangelium auf die Heiden ausgedehnt werden würde. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und für die Juden, die da rumstanden, die dabei waren, die diese Gespräche mitgehört haben, war das natürlich ein zweifaches Ärgernis. Zum einen war es schon Ärgernis, dass Jesus sagt, dieser eine, dieser heidnische Offizier, dieser Besatzer soll einen größeren Glauben haben als wir. Und er treibt es noch auf die Spitze, noch viel mehr. Nicht nur der hat einen größeren Glauben als ihr, sondern die Söhne des Reiches werden ohne Glauben ausgestoßen und die Heiden an ihrer Stelle, wenn sie glauben, eingepfropft. Deswegen ist auch der Missionsbefehl von Matthäus bzw. Jesus durch Matthäus am Ende des Matthäusevangeliums, Kapitel 28, Vers 18 bis 20, keine Überraschung. Jesus wusste es schon von vornherein, es war der Plan Gottes. Und hier sehen wir eine kleine Vorausschau davon. In Vers 13 am Ende schließt der Abschnitt ganz schnell. Wir sehen den Lohn des Glaubens in einem schlichten Ende. Jesus reagiert auf die phänomenale Demut des römischen Hauptmanns. Er kommt nicht zu seinem Haus. Er belohnt den Glauben des Hauptmanns und heilt den Diener aus der Ferne. Ein Wort von Jesus genügt. Er sagt zu ihm, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und als ich über dieses Wort nachgedacht habe, habe ich gedacht, vielleicht, ich bin kein Prophet, aber vielleicht wird der Herr dieses Wort noch sehr häufig aussprechen, und zwar im jüngsten Gericht. Wenn wir Jesus vertrauen und er dann uns zur Rechenschaft zieht, wird er auch zu uns sagen, dir geschehe, wie du geglaubt hast, gehe ein in die ewige Herrlichkeit. Und vielleicht sogar auch zu den Ungläubigen, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Du hast nicht an den Himmel geglaubt, so soll es geschehen, du wirst auch nicht in den Himmel kommen. Vielleicht hat auch das eine tiefere Bedeutung. Kommen wir am Schluss zu einigen Lektionen, zu einigen Anwendungen aus diesem hervorragenden Text über den Glauben aus Matthäus 8 mit diesem heidnischen Hauptmann. Zunächst als ersten Punkt sehen wir, dass bei Jesus Wort und Tat übereinstimmen. Jesus lehrte mit Vollmacht und er heilte mit Vollmacht. Er hat nicht den Mund vollgenommen und dann gekniffen, sondern als Sohn Gottes stimmen bei ihm Wort und Tat überein. Wie ist es bei uns? Nehmen wir manchmal den Mund voll und unsere Taten sehen ganz anders aus? Stimmen bei uns Wort und Tat überein? Gibt es so eine Kongruenz, dass das, was wir leben, mit dem übereinstimmt, was wir behaupten, was wir sagen? Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Eine zweite Anwendung. Ich glaube, das Mitleid des Hauptmanns ist ein Vorbild für uns. Anstatt nach dem weltlichen Karriereprinzip zu handeln, nach oben zu kriechen und nach unten zu treten, hat er Mitleid. Er will seinen todkranken Diener helfen, er hat ihn lieb, er ist ihm nicht egal, er kümmert sich um ihn und deswegen geht er zu Jesus. Haben auch wir Mitleid? Bringen die Nöte der Menschen um uns herum zu Jesus? Beten wir für sie? Kümmern wir uns praktisch um sie? Teilen wir diesen vorbildlichen Glauben des Hauptmanns? Ich wünsche es uns allen. Eine dritte Anwendung sehen wir in Vers 8 in der Demut des Hauptmanns. Diese Demut zeigt Größe. Wie demütig sind wir? Wenn einer, dann dieser Hauptmann, hätte seine Position herauskehren können, hätte mit ein paar Soldaten, die mit ihren Waffen herumfuchteln, Eindruck schinden können. Aber er verhält sich komplett anders. Haben wir Respekt und Ehrfurcht vor Jesus? Behandeln wir ihn als Herr oder als unser Kumpel, den man so wie vielleicht manche anderen Kumpel auf die Schulter klopft und für selbstverständlich nimmt, dass er dieses oder jenes tut? Ich glaube, auch hier können wir von der Haltung des Hauptmanns gegenüber Jesus lernen. Nächste Anwendung aus Vers 9. Wir lernen von dem Hauptmann, dass Jesus der Oberbefehlshaber der mächtigsten Befehlskette des Universums ist. Und deswegen können wir uns mit all unseren Nöten an ihn wenden. Gebet ist sinnvoll und notwendig, weil Jesus die Macht hat, unser Schicksal zu wenden, unsere Probleme im Alltag, in der Schule, in der Ausbildung, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, in Bezug auf Krankheit, in Bezug auf Finanzen, jegliche Nöte können wir zu Jesus bringen. Er braucht nur ein Wort reden, ein Wort sprechen und die Situation kann sich wenden. Eine weitere Lektion aus Vers 10, diesem Kernvers, dass Jesus staunt. Wie würde heute Jesus gegenüber uns reagieren, wenn er hier stehen würde und mit uns reden würde? Würde er über unseren Glauben staunen oder über unseren Unglauben staunen, wie in Markus 6, Vers 6? Wie stehen wir zu Jesus? Wie würde Jesus auf uns heute reagieren? Und damit zusammenhängend aus Vers 11 und 12 die dringende Aufforderung, dass wir uns prüfen. Prüft euch, ob ihr im Glauben an Jesus lebt oder in einer frommen Selbsttäuschung eines Tages in die Finsternis hinausgeworfen werdet. Es ist der Glaube an Jesus, auf das es ankommt. Alles fromme Getue, alle Mitgliedschaft oder äußerliche Dinge spielen keine Rolle. Wir brauchen eine persönliche Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Jesus. Nur darauf kommt es an. Das ist das entscheidende Kriterium. Und deswegen, weil dieser Hauptmann genau das hatte, Jesus vertraut hatte, sich gedemütigt hat, obwohl er als Chef hätte auftreten können, genau deswegen hat Jesus ihn gelobt. Und so sehen wir dann auch am Schluss in der letzten Lektion, dass echter Glaube in Vers 13 belohnt wird. Wenn wir im Glauben alle Nöte zu Jesus bringen, so wird er handeln und antworten. Jesus kann. Jesus braucht nur ein Wort sprechen. Er kann helfen, er kann unsere Nöte wenden, was immer es sei. Vertrauen wir auf ihn, anstatt auf irgendwelche andere Krücken oder Hilfsmittel. Jesus ist das, worauf es ankommt. Amen.